willkommen bei The Block of Rock, deinem Hardrock und Heavy Metal Podcast Musikmagazin. Ich bin Uwe Lerch und nehme dich Backstage mit zu den Rockstars. Natürlich quatschen wir über die Musik, die uns alle verbindet, über neue Platten, über Livepläne und was früher so war. Aber wir sprechen auch über die Menschen dahinter. Was hat sie inspiriert und motiviert und welche Rockstar-Tipps haben sie für dich da draußen? Noch viel mehr zu diesen Themen findest du ab sofort auch in unserem neuen Magazin. Es heißt Solveig, das Mindful Metal und Rock Magazin, welches es jetzt digital und kostenlos für dich gibt. Oder für alle Jäger und Sammler auch in einer limitierten Printauflage zum Selbstkostenpreis. In den Shownotes, das ist die Beschreibung zu dieser Episode, über die du das hier gerade hörst, findest du einen zentralen Link für alle weiteren Informationen, der dich auch in meine offizielle Facebook-Gruppe führt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns hier kennenlernen. Bist du nun am Start? Na dann komm doch mit! Hallo Leute, in dieser Episode lassen wir die Kronkorken knallen, denn das Rockhard ist 40 Jahre alt geworden. Viele von euch wissen ja, ich habe das Magazin damals mitgegründet und so wollte ich mit Holger Stratmann, dem Herausgeber des Rockhards, und meinem alten Schulfreund nochmal über die Anfänge reden. Deswegen haben wir uns eine kleine Runde zusammengestellt, mit dabei Doro Pesch, die Queen of Metal, und Taki Knackstedt, Moderatorin von Radio Bob. Das gesamte Interview findet ihr übrigens auf dem YouTube-Kanal vom Rockhard. Den Link packe ich euch hier in die Shownotes. Aber hier starten wir erstmal die ersten 20 Minuten unseres Talks. Viel Spaß!
Ja, Freunde, wir sind heute hier in den wunderbaren Studios 301 in Frankfurt und das natürlich nicht ohne Grund. Wir haben ordentlich was zu feiern und das ist 40 Jahre Rockhard Magazin. Wir feiern Jubiläum und dazu habe ich natürlich ein paar Gäste am Start, wie zum Beispiel Holger Stratmann. Das ist Gründer und Herausgeber von Rockhard und auch Uwe Lerch ist Mitgründer von Rockhard. Und dann haben wir natürlich noch unsere Queen of Metal, die wunderbare Doro Pesch am Start.
Hey, und schön hier zu sein.
Genau, Doro feiert dieses Jahr auch 40-jähriges Bühnenjubiläum. Wir wollen über ein paar Sachen quatschen, was ist so passiert in den letzten Jahrzehnten, was war das Highlight vielleicht, ne? Was hat sich verändert und so weiter. Wie waren vor allem die Anfänge und ich würde sagen, da gehen wir erstmal rein, weil... Da hat sie auch angefangen. Wer möchte? Holger?
Uwe.
Oh Mann, ja. Ja, im Grunde genommen fing alles schon sehr, sehr früh an. Holger und ich, wir kennen uns tatsächlich seit der Grundschule. Wir haben im zweiten Schuljahr zusammengesessen, haben ein Jahr ja die Schulbank nebeneinander gedrückt. Dann haben sich die Wege so ein bisschen entzweit und wir haben uns dann getroffen so mit 14, 15, weil unsere beiden Gymnasien nebeneinander waren. Wir haben festgestellt, dass wir beide Heavy-Metal-Fans sind. Das war dann so 80, 81 und jeder von uns schon Platten so von Motorhead, Iron Maiden und Co. im Schrank hatte und haben uns dann nach der Schule immer verabredet, in die Stadt zu gehen. Wir kommen ja beide aus Dortmund, die Innenstadt war sehr nah und wir haben dort in unserem lokalen Lieblingsplattenladen viel Geld für Schallplatten ausgegeben und eine Leidenschaft für Heavy-Metal entwickelt. Parallel gab's eine Radiosendung auf BFBS, quasi euer Vorgänger, ein Sender, der dienstagsabends immer eine Rockradiosendung hatte. Und dort haben wir Bands gehört, die ganz neu waren. Die Bands der New Wave of British Heavy Metal und die ersten deutschen Bands. Und wir haben dann auf einmal mehr gewusst als alle anderen, mehr als unsere ganzen Schulfreunde. Und haben dann irgendwie so die Idee gehabt, daraus müsste man mehr machen. Parallel gab es dann Brieffreunde von uns, die bereits in Holland ein Magazin gemacht haben, das Artshock Magazin. Und Freunde aus Süddeutschland, mehr so aus dem Mannheimer Raum, hatten auch ein Magazin. Und ich habe Holger dann an seinem 18. Geburtstag aus dem Sommerurlaub angerufen und habe gesagt, Holger, guck mal, hast du auch dieses fotokopierte Heftchen bekommen? Das können wir doch auch. Und das war die Geburtsstunde vom Rockhard. Das ist jetzt genau 40 Jahre her gewesen, im Juli. Und jetzt sitzen wir hier zusammen und feiern diese verrückte Idee, die immer noch da ist. Und ich bin so happy, dass Holger das all die Jahre durchgehalten hat.
Ja, vielen Dank. Also ich staune es einfach.
wenn ich heute mit unseren jüngsten Redakteuren spreche, dann frage ich die manchmal auch, sag mal, als du auf der Schule warst, wie viele Metal Kids gab es denn auf deinem Gymnasium? Und dann sagt er, ja, so, ich war der Einzigste, ne? Und das ist genauso wie wie damals. Also in der Sache hat sich nichts geändert, aber sonst hat sich alles geändert. Das kann man, glaube ich, behaupten.
Ja, also ich meine, ich war sicherlich der Exot, als ich damals auch schon meinen Schulheften die Metal-Logos drauf gemalt habe, so Judas Priest, Iron Maiden, Motorhead. Doro, war das bei dir auch so in der Schule?
Also ich war totaler Musikfan. Damals, wo ich angefangen habe, da gab es eigentlich noch gar keinen Metal. Also ich bin in der Glamrock-Zeit aufgewachsen mit Sweet Slade, T-Rex. Ich war so 6, 7, 8 Jahre alt, Susi Quadro, Alice Cooper. Und in der Schule, ja, die Leute haben mir immer gesagt, kauf dir mal anständige Klamotten, weil ich immer in den Plattenladen gegangen bin und alle neuen Platten haben musste. Und ja, und dann war das ja so Led Zeppelin, Deep Purple. Dann hatte ich meine allererste Band, das war 1980. Also ich feiere zwar 40-jähriges Jubiläum, aber wir haben das so gemacht, das Plattenjubiläum, weil 1983 kamen die Burning the Witches raus, 83, 84, aber eigentlich habe ich 1980 angefangen. Und auch das Wort Heavy Metal, das war eigentlich ganz, ganz neu. Und dann wollte ich Grafikerin werden und habe eine Lehre gemacht als Typograf. Und dann wurde ich blöderweise ziemlich krank. Und ich dachte, oh mein Gott, zuerst war das nicht so, ich habe es eigentlich irgendwie, ich wusste, da ist irgendwas. Aber ich bin zu vielen Ärzten gegangen. Meine Eltern haben mich ins Krankenhaus gebracht und die haben alle gesagt, die markiert, die hat gar nichts. Naja, auf jeden Fall wurde es immer schlimmer und es war auch schmerzhaft. Und der Ausbilder, ich hatte einen super Ausbilder, aber der hatte sich auch schon total Sorgen gemacht. Naja, irgendwann war es dann doch so, ich hatte ganz schwere Lungentuberkulose im Endstadium und bin dann doch ins Krankenhaus gekommen und da dachte ich echt, ich würde das nicht überleben. Und da habe ich mir gedacht, wenn ich da jemals rauskomme, und da habe ich auch gelernt zu beten, muss ich sagen. Und da habe ich gesagt, wenn ich da jemals rauskomme, dann mache ich was mit meinem Leben. Und dann mache ich die Leute happy, dann mache ich die Leute glücklich. Und ja, und dann bin ich rausgekommen aus dem Krankenhaus. Viele nicht übrigens, da sind viele dran gestorben. Ja, und dann 2 Wochen später hatte ich meine erste Band. Und meine erste Band hieß Snakebite. Und wir haben uns jeden Tag getroffen, jeden Tag geprobt. Und 1980, ja, das Wort Metal, das kam so gerade auf. Also damals war es auch Heavy Metal. Und dann hatten wir ganz, ganz viele Fans im Proberaum. Die saßen meistens so im Schneidersitz da. So, und das war noch so ein bisschen so, weiß ich nicht, die Ausläufer vom Hippietum. Und haben so im Kopf gewedelt, ja, und dann irgendjemand meinte, boah, ihr seid eine geile Heavy-Metal-Band. Und dann haben wir gesagt, ja, ich glaube schon, naja, und dann haben wir natürlich die ersten Bands gesehen. Meine allererste Band, die ich gesehen habe, das war Whitesnake, ein legendäres Line-Up 1980. Zweite Band war Accept und Judas Priest. Dritte Band war Dio. Ja, und dann haben wir eben noch mehr geprobt. Ich bin immer arbeiten gegangen, sofort im Proberaum, die ganze Nacht geprobt, alle nach Hause gefahren. Später hatte ich also einen Führerschein und dann, ja, ich glaube, die ersten 3 Jahre habe ich nicht geschlafen, nichts. Ja, und dann hatte ich eine Band, also Snakebite war die erste, dann Beast, dann Attack und dann kam Warlock, ne, so 82 ungefähr. Ja, und dann ging's ab. Und da war dann auch, was du eben erwähntest, so der Artshock, den haben wir dann gelesen und die ersten Fanzines, ja, haben uns dann getroffen. Und ich glaube, das erste Mal, wo wir uns dann getroffen haben, war die legendären Monsters of Rock Festivals. Ich glaube, in Frankfurt war das.
Ja, das stimmt nicht,
oder?
Ganz.
Ja, sag.
Ich glaube, wir haben uns vorher getroffen. Und zwar gab es mal eine ganz witzige Show im Dynamo-Club in Eindhoven. Da sollte noch Venom auftreten. Ja,
ja, ja.
Also Venom
ja,
war ja die große, stimmt, mystische Band, die immer ihre Auftritte abgesagt hat. Also geniales Promokonzept übrigens. Wurde immer angekündigt, alle Fans wollten dahin, aber haben sie meistens doch nicht gespielt, aus dem einen oder anderen Grund, war ja auch egal. Aber das war ein Geheimkonzert und davon hatten wir irgendwie, das hatten wir spitz gekriegt und sind dann natürlich hingefahren, klar. Und tatsächlich waren die ja auch da. Also Kronos und Abaddon sind mit einer Whiskyflasche auf die Bühne gegangen und haben nur so, und die Fans alle, und das war's. Und dann bist du aber aufgetreten und hast aber eine tolle Show gemacht. Und da haben wir uns zum ersten Mal Backstage getroffen. Dann dachte ich, oh, das ist diese Blondine aus Düsseldorf, die so gut singen kann. Ich glaube, das Demo kannte ich schon. Hat mich wirklich beeindruckt. Also alle Welt hat ja damals von Warlock geredet. Aber ich hatte euch noch nie gesehen.
Mein Gott, ich kann mich gar nicht dran erinnern. Ich war mir gar nicht bewusst, dass du das warst.
Ich kann mich dran erinnern. Du hattest so dein Look damals. Auf jeden Fall so auf dem Artshock-Cover warst du, glaube ich, schon drauf.
Kann sein, ziemlich das kann früh, sein, ne? Ja.
Und man merkte schon, okay, da brodelt was. Und ja, ihr habt den Laden auch echt gerockt. Ne?
Ja, wir haben gerne Dynamo gespielt. Also eigentlich war ja schon die Metal-Welle war ein bisschen größer in den Benelux-Ländern, also Niederlande, Luxemburg, Belgien. Deswegen hatten wir auch den ersten Plattendeal mit Belgien gehabt. Und Deutschland war noch ganz so klein. Natürlich Die-Hard-Fans, aber hinterher wurde das natürlich riesig groß. Aber zuerst haben wir ganz oft gerade im Dynamo gespielt. Und dann hat irgendjemand hat gesagt, ja, Band Warlock und so, check mal. Und hat der Phonogramm damals, also heute Universal, damals Phonogramm, und der Chef hat da auch mich von gehört und hat dann so seinen Abgesandten aus den Niederlanden hingeschickt, und der sollte uns sollte die Show angucken, und dann ist ihm sofort das Trommelfell geplatzt. Und dann hat er das seinem Chef gesagt, das war der Louis Spielmann, und dann meinte er, die Band muss ich haben. Und dann ist er nochmal ins Dynamo gekommen, der Louis Spielmann, also der Chef, und ich kam gerade von der Arbeit, hatte Arbeitsklamotten an, wollte mich da irgendwie umziehen. Aber da gab es, glaube ich, gar nicht so Umkleidegarderoben. Also es war so, die Bühne ging so nahtlos über in so einen, weiß ich nicht, so einen Flur. Und dann meinte der Louis Spielmann zu mir, meinte, ich möchte gerne die Sängerin von Warlock sehen und so. Und dann dachte ich mir, oh, scheiße. Und dann habe ich gesagt, ja, das bin ich. Und dann ach. Ja, du bist ja klein. Und dann meinte ich, ja, du bist ja auch nicht viel größer, weil der Chef war richtig mini klein und er hat ja total angefangen zu lachen. Und dann meinte, ach so, du bist und so. Und dann war ein bisschen skeptisch und so. Naja, und dann habe ich mich fertig gemacht. Und dann haben wir eine super geile Show gemacht. Ja, und danach war dann alles klar. Und dann hat er sich noch entschuldigt. Meinte, oh, sorry, wusste ich ja nicht und so, aber war geil. Und möchte euch gerne unter Vertrag nehmen. Und das aber haben wir manchmal, dann auch irgendwann gemacht.
Manchmal ist es auch gar nicht so verkehrt, wenn man so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand steht. Also du hast mit deinem Krankenhausaufenthalt, so eine Geschichte hab ich auch auf Lager. Und zwar ist ja zwischenzeitlich dann Uwe ausgestiegen. Und ich wusste jetzt nicht, was soll ich jetzt mit diesem Heft machen. Das hatte ja schon ein paar Leser. Und ich habe zu der Zeit noch studiert, kam aber mit dem Studio gar nicht klar. Das hatte ich so aus,
Was hast du studiert, Mutter, wenn man fragen
darf? Oh Gott, das darf man gar nicht erzählen. Doch, da darf man erzählen. Ich habe Betriebswirtschaftslehre studiert, und zwar brauchte man dafür kein Numerus Clausus in Dortmund, und ich habe ein ganz schlechtes Abitur gemacht. Ich habe das zweite schlechteste Abitur in meiner Jahrestufe gemacht. Das schlechteste hat mein Kumpel Bohr, der einzige Punk unserer Schule, gemacht. Der war noch schlechter als ich, und dahinter war man schon durchgefallen. Ne? Und deswegen konnte ich nur das studieren. Ich musste ja irgendwie mir die Zeit vertreiben. Und dann merkte ich aber, Studium ist auch nichts für mich. Ich bin bei den Vorlesungen immer regelmäßig eingeschlafen, wahrscheinlich weil es mich nicht interessiert hat. Und habe ja immer parallel das Heft gemacht. Man war ja dann auch auf Konzerten, dann wurde es ja auch spät und so, ne? Ist ja klar. Aber eines Tages war es dann so, ich kriegte dann einen Anruf von der Alexandra Dörri, glaube ich. Und die sagte mir, du, ich habe gehört, der Mittelheimer wird verkauft. Und da dachte ich so, oh, das ist vielleicht eine Chance für mich, weil ja immer wieder Leute kamen und sagten, es muss ein zweites Magazin geben in Deutschland. Wir waren ja nun schon relativ etabliert. Und dann habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen, bin zu meiner Mutter hin. Beim Mittagessen habe ich ihr dann gestanden, du, ich werde das Studium wohl abbrechen. Und dann hast du dann so gesagt, ja, und was willst du denn dann machen? Ja, ich würde das Magazin dann vielleicht ein bisschen größer machen und so, vielleicht kann ich ja davon leben. Und dann stellte sie die alles entscheidende Frage, wie lange hält das denn mit dieser Musik, mit diesem Heavy Metal? Und das war ja nur damals so, dass also die Wellen, die man davor erlebt hatte, das war New Wave und Punk, das hielt ungefähr 10 Jahre. Ne? Dann war es ja schon wieder so ein bisschen vorbei. Und dann habe ich gesagt, ja, also auf jeden Fall 10 Jahre. Und da kann ich mich heute noch köstlich amüsieren, ne? Weil also unsere Musik ist anscheinend unsterblich. Ne? Also, aber das hätte ich nie Wahnsinn. Gedacht. Ich hätte gedacht, fünf Jahre. Ich habe mit 10 Jahren habe ich ja schon bin ich ja schon sehr an die Grenze gegangen des Machbaren. Ne? Und das finde ich eigentlich am tollsten. Also wenn es ein Vermächtnis dieser Szene gibt, dann ist das diese Langlebigkeit, ja. die ja schon also noch eine viel größere Zeit umfasst als jetzt 40 Jahre jetzt von uns beiden oder so. Das, man kann ja auch sagen 50 oder 60 Jahre, wenn man will. Ne? Das finde ich toll.
Das stimmt.
Ja. Wenn ich da gerade mal drauf eingehen darf, also wir sind ja eh gerade in den 80ern und so weiter und dass sich das so lange gehalten hat und so weiter und die Kultur und die Leute, die das immer noch abfeiern. Aber was hat sich verändert im Gegensatz jetzt? Das ist irgendwas anders vielleicht. Wie war das in den 80ern? Da war ja ein bestimmter Vibe auch irgendwie da, ne? Im Gegensatz zu heute, ich meine, du stehst ja noch auf Bühnen, ne? Du machst immer noch das Magazin, du bist noch im Business dabei. Was ist irgendwie anders wie damals?
Also ich behaupte, es hat sich alles geändert, bis auf die Musik. Also die Grundstimmung in der Musik oder was die rüberbringt oder was sie bei den Leuten, bei den Fans oder bei den Musikern auslöst, das macht genau das Gleiche. Da gibt's kein Vertun. Das Interessante ist, dass es mittlerweile ja astronomisch viele wissenschaftliche Abhandlungen dazu gibt, von wirklichen Enthusiasten geschrieben, also Bücher. Ich habe die alle bei mir im Büro, weil teilweise wollen die dann auch mit mir sprechen und dann schicken die mir das zu, teilweise sehr schwer zu lesen, weil es eben Wissenschaft ist. Aber die Leute kommen auf wirklich tolle Gedanken, die machen tolle Umfragen und der Kern ist so ungefähr, ja, also Heavy Metal macht neben klassischer Musik recht, dass das Gehirn an. Die Leute beschäftigen sich mit der Musik. Es ist ein gewisses Freiheitsgefühl darin. Man hinterfragt Dinge und ich glaube, das hält die Musik auch einfach lebendig. Und wenn das wissenschaftlich bestätigt ist, dann ist das einfach so.
Ich würde sagen, so am Anfang, man hat einfach gemacht. Also es gab so keine Regeln, was ich total schön fand. Also zum Beispiel, wir haben uns im Proberaum getroffen und haben gesagt, komm, wir machen heute einen Gig. Und dann, ja, wie das denn? Ja, und dann haben wir uns zwei Generatoren geliehen, Paletten genommen und dann sind wir an die Rheinwiese, ich komme ehemals aus Düsseldorf, an die Rheinwiese gegangen, aufgebaut und dann haben wir da gespielt. Und ich weiß gar nicht, es kamen auf jeden Fall Leute. Keiner wusste es ja vorher, weil wir hatten es an dem Tag erst geplant. Und dann kam auch die Polizei und dann meinten die, ja, was macht ihr da? Ja, wir machen eine Show. Und dann haben wir gesagt, ja, habt ihr denn so eine Genehmigung und so? Und ja, nee, wieso Genehmigung? Und dann haben die gesagt, ja, dann spielt jetzt noch zu Ende. Wie viele Songs habt ihr noch? Ja, so 8 Songs. Ja, spielt die noch zu Ende, dann ist aber auch gut. Ja, und dann haben die Polizisten da gestanden, haben so mitgewippt und so. Und das war einfach so, es war wirklich eher Aufbruchstimmung. Es war so ein Freiheitsgefühl. Es gab auch keine Regeln, was ich total schön fand. Also heute gibt es ja viel so Lautstärkenbeschränkungen in Clubs. Und damals, du konntest einfach das machen, was du machen wolltest. Und man wurde als Metaller so ein bisschen geächtet vom normalen Volk, das war klar, aber irgendwie fanden wir es auch geil, so irgendwie war es auch, ja, man wollte ja als Teenager sowieso immer so ein Rebell sein, aber man wurde zum Beispiel nicht überall reingelassen, so wenn ich dann mit meinen Jungs da irgendwo ins, weiß ich nicht, was essen gehen wollte, dann haben die uns da manchmal rausgekehrt, weil die langen Haare und dann Patronengurt und ja, und die dachten wahrscheinlich, hauen wir alles klein und so. Was ja nie der Fall war. Gerade die Metaller sind ja herzensgut, ne? Herzensgute Menschen. Und ja, aber so waren die Anfänge, wie es jeder
es gab damals machen, aber auch die Rocker-Gangs. Und ich glaube, wir wurden mit den Rocker-Gangs verwechselt. Und die Rocker-Gangs waren echt übel. Ja, das heftig. Kann man gar nicht vergleichen. Ja. Mit heute auch bei den Konzerten. Also in Dortmund war ja quasi, ja, weiß ich nicht, da war ja noch die britische Armee. Überhaupt in Nordrhein-Westfalen und die gingen natürlich am Wochenende auch raus und das waren ja ausgebildete Kämpfer und dann kamen die deutschen Rocker, die meistens besoffen waren und dann haben sie sich gegenseitig da schon mal einen geliefert, sag ich mal, und wir Fans standen da mehr oder weniger hilflos dazwischen. Kannst du dich da noch dran erinnern? Das war oft so.
Bei den Motorhead-Konzerten, wo die ganzen Tommys dann da waren, die Engländer, das war schon immer ganz krass, ja, wie man da auch Angst hatte um seine
um seine Memorabilia, die man sich beim Konzert gekauft hat. Ich kann mich auch erinnern, dass ich bei den Konzerten war und man mir regelmäßig diese Schals, die ich mir gekauft habe, die hat mir regelmäßig geklaut. Ja.
Das war's soweit an dieser Stelle. Wenn ihr das komplette Interview hören und vielleicht auch sehen wollt, dann geht doch mal auf den YouTube-Kanal vom Rockhard. Den Link findet ihr unten in den Shownotes. Wir hören uns dann wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Keep on rocking. Wenn dir diese Episode gefallen hat, folge mir doch gerne beim Podcast-Dealer deines Vertrauens, damit du auch die nächste Folge nicht verpasst. Du bekommst die ganze Staffel als kostenloses Abo unter anderem bei Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Audio Now, Deezer, Soundcloud, YouTube, dem Podcast-Portal von Google, in der App von Radio Bob oder natürlich über meine Homepage theblockofrock.com. Höre dir dort auch die bereits veröffentlichten Stories an, denn regelmäßig gibt es hier neues Futter. Und vor allem erzähle es deinen Freunden und teile die frohe Kunde auf Social Media. Und nicht vergessen, Solveig, das Mindful Metal und Rock Magazin, wartet digital und kostenlos auf dich. Alles klar? Dann hören wir uns ja beim nächsten Mal. Bis dahin, keep on rockin'!